Herzlich willkommen bei Message macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Ja, und heute stellen wir die Frage, wie steht es um die nationale Sicherheit in Zeiten des Krieges in Nahost und in der Ukraine? Und wir sprechen dazu mit dem obersten operativen Krisenmanager der Republik, mit Dr. Peter Vorhofer im Rang eines Generalmajors. Sie sind nationaler Sicherheitsberater der Bundesregierung. Konkret leiten Sie die gesamtstaatliche Krisenkoordination. Ich würde es vereinfacht nennen, Leiter des Nationalen Krisenstabs. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, herzlichen Dank einmal für die Einladung. Es ist immer eine große Freude, auch diesbezüglich ein paar Informationen weitergeben zu können. Vielleicht noch zur Erklärung. Nationaler Krisenmanager ist sozusagen vielleicht die landläufige Bezeichnung. Dazu gibt es im Bundeskrisensicherheitsgesetz eine klare Definition. Das heißt, Berater der Bundesregierung für nationale Sicherheit. Und dann gibt es noch vier weitere Punkte bis hin zur Krisenbewältigung. Und das ist sozusagen der offizielle Titel, mit dem das Bundeskrisensicherheitsgesetz sozusagen arbeitet und das ich einnehmen darf.
Ja. Also vereinfacht gesagt, Sie leiten auch die Sitzungen des Nationalen Krisenstabs, der jetzt auch eingerichtet wurde im Hinblick auf Auswirkungen des Irankriegs auf Europa und auch auf Österreich, weil es da mögliche Bedrohungen eben gibt für die nationale Sicherheit. Darf ich fragen, um es sich vorstellen zu können, wie läuft so eine Sitzung ab? Wer sitzt da eigentlich alle am Tisch?
Ja, grundsätzlich dient dieses Koordinationsgremium, das ist ein technischer Begriff natürlich, dazu, die Republik vor einer drohenden Gefahr oder Krise sozusagen zu schützen und erste Maßnahmen dazu einzuleiten, um diese Krise abzuschwächen oder komplett zu verhindern. Man muss auch dazu sagen, dass bereits unterjährig ständig solche Sitzungen stattfinden in einer anderen Form. Und das ist jetzt die nächste Stufe, die eingenommen wird, weil eben die Lage sich so entwickelt, dass wir Unsicherheiten haben, die wir nicht hundertprozentig einschätzen können. Und in einem solchen Falle müssen wir in der Krisenvorbereitung immer von einem Worst Case, also vom schlimmsten Falle ausgehen. Und daher eben die Regierung hat beschlossen, dass wir dieses Gremium jetzt einrichten, um eine mögliche Krise sozusagen besser im Griff zu haben. Wer ist alle dabei? Ist klar, das Bundeskrisensicherheitsgesetz hat das Ziel, auch aus Lessons learned der Corona-Krise und insgesamt der Veränderung der Welt, das Ziel, alle, die betroffen sein können, vorher zusammenzubringen und vorher schon zu identifizieren, ob vielleicht ein Problem in der Wirtschaft zu einem Arbeitsproblem, einem sozialpolitischen Problem wird. Und das wird mit diesem Gesetz versucht, von vornherein sozusagen zustande zu bringen.
Aber damit man sich's vorstellen kann, da sind alle betroffenen Ministerien vertreten, ja, genau, auf Beamtenebene, also ja, in dem Fall jetzt Wirtschaftsministerium, ja, für Energie, Verteidigung wahrscheinlich.
Ganz genau. Inneres. Also in diesem Falle konkret wurde bereits jetzt beschlossen, alle mit an Bord zu nehmen, weil es eben schon Anzeichen gibt, dass es so vielschichtig ist. Mhm. Die Ministerien, dann sind natürlich dabei die Landeshauptleute bzw. deren Vertreter und der Städte- und Gemeindebund. Und zusätzlich hat das Gremium noch die Möglichkeit, Experten dazu zu nehmen aus der Wissenschaft, wenn es Fragestellungen gibt, die dort nicht beantwortet werden können.
Mhm. Ich bin angeblich ein wenig bewandert, was Kommunikation betrifft. Und meiner Information nach gibt es ein Einmaleins in der Krisenkommunikation, nämlich, dass man immer an einem Ort kommuniziert, dass man regelmäßig und periodisch kommuniziert, dass man das möglichst offen und transparent macht, dass man einen Fokus hat auf Fakten, auf Zahlen und Daten und weniger auf so Politsprech und politische Phrasen. Mein Eindruck ist, also es war jetzt vor wenigen Tagen die erste Sitzung, es war Ihr erster presseöffentlicher Auftritt. Sie haben aber schon letzte Woche einen Auftritt gehabt, wo der Bundeskanzler Sie sozusagen in der neuen Rolle vorgestellt hat und Sie haben auch schon vergangene Auftritte gehabt. Sie halten dieses Einmaleins, soweit ich das beurteilen kann, durchaus ein. Aber es ist natürlich schon eine wichtige Frage, was die Krisenkommunikation betrifft. Man kann natürlich die Menschen in Panik versetzen. Auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr, dass man ein Thema, eine Gefahr, ein bisschen herunterspielt, also verharmlost. Also da ist irgendwie immer die Suche nach der Balance zwischen keine Panikmache, aber auch nicht verharmlosen. Wie findet man die? Also wie sehen Sie dieses Thema Krisenkommunikation?
Also grundsätzlich kann ich alle Punkte, die Sie vorher erwähnt haben, unterstützen. Wichtig ist meiner Meinung nach, und das kommt in Ihren ersten Punkt ein bisschen zum Ausdruck, ist eine Ein- und eine Auslaufstelle. Ja? Und durch diese Einrichtung des Koordinationsgremiums ist das einmal sichergestellt, prozessual. Und der Bereich der Fakten und einer neutralen Sichtweise. Wir sind ja seit 2024 im Einsatz und haben ja schon andere leichte Krisenvorgänge damit gelöst. Es ist unser Bestreben, ganz neutral sachlich vorhandene Informationen zu erstellen und der Politik zur weiteren Entscheidung zu geben. Natürlich ist da immer auch ein Teil dabei, der die Informationen an die Bevölkerung darstellt. Und der Herr Bundeskanzler hat es ja in seiner Ansprache dazu verwiesen, dass es auch transparent passieren soll. Deshalb auch meine Möglichkeit, das ganz kurz immer in den Medien darzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Was noch dazu kommt, ist, dass ich glaube, und die Bevölkerung ist ja durch die Veränderungen in der Welt schon sensibilisiert, dass sich viele Dinge ändern. Ich bin der Meinung, dass man mit der Wahrheit sehr wohl an die Bevölkerung herantreten darf und kann, um ein Verständnis zu erzeugen. Warum ist das so wichtig? Weil diese komplexen Probleme oder Gefahren oder auch Herausforderungen, die auf uns zukommen, ja nur gemeinsam gelöst werden können. Also es gibt auf keinen Fall eine Krisenlösung, wo nur der Staat etwas macht oder nur die Industrie oder nur ein betroffener Bereich. Wir müssen immer alle gemeinsam an der Lösung arbeiten. Und daher sollte aus meiner Sicht die Bevölkerung auch daran partizipieren und mitdenken. Es gibt natürlich Bereiche, das muss man ganz offen sagen, die sensibel sind, weil sie eben entsprechende Folgen hätten. Die müssen wir natürlich auch so behandeln. Aber die Masse ist meiner Meinung nach durchaus für die Bevölkerung verträglich.
Es gibt in der Massenkommunikationswissenschaft gibt's das Phänomen des sogenannten Doomscrolling oder das heißt auch Information Overload. Also wenn man sehr viele schlechte Nachrichten konsumiert und momentan ist das natürlich der Fall, dann haben die Menschen automatisch irgendwo Sorge und Angst vor einem Kontrollverlust und das führt auch zu durchaus psychischen Belastungen, natürlich bei dem einen gar nicht, beim anderen weniger, beim anderen vielleicht mehr. Wie begegnet man diesem Phänomen, dass die Menschen ohnehin irgendwie schon überlastet sind mit negativen Schlagzeilen, mit Zukunftssorgen? Wie geht man in einer Krisenkommunikation, wo es auch negative Nachrichten vielleicht mitunter gibt, mit sowas um?
Ja, grundsätzlich sage ich jetzt mal, ein Teil ist einmal, dass die Menschen den Eindruck haben, dass sie die richtigen Informationen bekommen. Ja, das ist zum Teil eine Verantwortung derer, die die Kommunikation oder die Information nach außen geben. Also wäre vielleicht auch an uns gelegen. Und das Zweite ist, dass man selber sich Kontrollbereiche vornimmt, indem man eben nicht in diesen sogenannten Echoräumen sich bewegt, wo immer die gleichen ständigen vielleicht auch negativ behafteten Gedanken vorgetragen werden, sondern dass man Alternativen schafft. Und da muss man schon sagen, da sind die staatlichen Informationsmediengesellschaften natürlich schon ein wichtiger Teil, dass sie sozusagen dazu beitragen, ein neutrales Bild zu bringen. Und das Nächste, was wichtig ist, ist, wenn man eine Krise hat, nämlich eine tatsächliche, dass man die Bevölkerung bittet, ersucht, beziehungsweise vielleicht ist sie schon in Strukturen, wo sie eine Aufgabe hat, mitzuwirken. Also wo sie das Gefühl hat, mein Beitrag ist ein wichtiger, auch wenn es nur ein kleiner ist, um die Krise zu lösen. Ich sage jetzt einmal, das ist in Österreich zu einem großen Teil schon über die freiwilligen Organisationen möglich. Also ich sage jetzt einmal Feuerwehr, Rotes Kreuz, also jegliche freiwilligen Organisationen und deren Aufgaben ist darin abgehalten. Und zusätzlich, das kommt jetzt immer mehr, das war auch im Bericht der Wehrdienstkommission so niedergeschrieben, dass also die zivile Landesverteidigung, die solche Dinge mit abdecken soll, wieder stärker hervortreten soll, um ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Also für mich als persönliche Erfahrung ist es ganz wichtig, dass man den Menschen den Eindruck gibt, dass sie Teil der Lösung sind. Und das ist für mich ein ganz essentieller Bereich.
Ich habe gerade zuvor erwähnt, so massenmediale Phänomene. Ein Phänomen gibt es noch, das ist das sogenannte Rally Around the Flag Phänomen. Also dass in Krisensituationen sich die Bevölkerung um die Regierenden schart, um die Stabilität nicht zu gefährden. Das ist so ein bisschen ein psychologischer Effekt. Man hat das beispielsweise, Sie haben die Corona-Krise zuvor erwähnt, zu Beginn der Corona-Krise gesehen und man sieht das auch immer wieder in krisenhaften Situationen. In Österreich haben wir diesen Effekt momentan, für mein Dafürhalten zumindest, nicht. Liegt es daran, dass das irgendwie schon abgenützt ist oder sind wir einfach momentan noch nicht in einer Krise?
Ja, aus meiner Sicht Zweiteres. Mhm. Weil tatsächlich ist ja die Gefahr und die Herausforderung noch nicht für alle gleich relevant. Es ist klar eine wirtschaftliche Problematik. Es gibt für bestimmte Bereiche Preisexplosionen. Es gibt für bestimmte Branchen Lieferschwierigkeiten. Aber es ist jetzt keine gesamtstaatliche Bedrohung in dem Sinne vorhanden, dass alle gleich betroffen sind. Ja. Und eine Krise definiert sich eigentlich dahingehend, dass man eine Überforderung eines Systems hat, weil es zu viel ist, oder es ist eine Krise, weil es zu komplex ist. Ja. Und beides ist jetzt sozusagen gesamtstaatlich noch nicht eingetreten, Gott sei Dank, auch aufgrund der Maßnahmen, die schon vorhanden sind. Aber das kann durchaus eintreten, wenn eine Krise sich sozusagen verschärft. Und vor allem, das ist dahingehend immer von Relevanz, wenn es natürlich für die schwerste Eskalation um eine existenzielle Problematik des Staates geht. Ja.
Ich habe es eingangs erwähnt, salopp formuliert, nationaler Krisenmanager im Rang eines Generalmajors beim Bundesheer, und Doktor. Jetzt haben wir über Kommunikation gesprochen, gehen wir mal in die Themen hinein. Mittlerweile kennt fast jeder die vielberühmte Straße von Hormuz. Das ist eben zwischen dem Iran und der arabischen Halbinsel, so eine Meerenge, wo sehr viele Tankschiffe in der Vergangenheit durchgefahren sind und Öl geliefert haben und auch Flüssiggas, momentan eben nicht, weil die Straße blockiert ist. Ich habe es erwähnt, im Rang des Generalmajors, Österreich bezieht Informationen vom Heeresnachrichtenamt. Das ist quasi unser Auslandsgeheimdienst, auch salopp formuliert. Man kann natürlich da keine Details nennen, aber gibt es vielleicht ein Gesamtbild, wie die Lage vor Ort sich gestaltet und was zu erwarten ist in den nächsten Tagen? Wird diese Blockade irgendwann geöffnet? Was sind die Informationen?
Ja, grundsätzlich muss man mal vielleicht bei dieser Thematik vorausschicken, dass es ganz allgemein, global gesehen, mehrere solcher, man nennt es Chokepoints gibt. Das bedeutet Dinge, wo sozusagen Wirtschaftsströme, Kommunikationslinien durchlaufen. Ich nenne jetzt einfach ein anderes Beispiel, ist die Straße von Taiwan, ja, ist so ein Punkt. Oder auch der Suezkanal und ähnliche mehr. Und eben die Straße von Hormuz zählt auch zu diesen Chokepoints, die für den Welthandel, für die Sicherheit der Welt insgesamt ganz enorm wichtig sind. Warum ist da ja die Straße von Hormuz deshalb momentan so wichtig? Weil wir nach wie vor, ja, in der Energieerstellung bzw. Energieversorgung natürlich sehr viel von fossilen Energieträgern abhängig sind. Und nur ein Vergleich, dass Sie sich das vorstellen können. Sonst war es so, dass pro Tag an die 100 Schiffe wechselweise sozusagen die Straße von Hormuz passiert haben, jetzt sind wir bei zwischen 4 und 8. ja, je nachdem. Das bedeutet insgesamt auf der Welt einen Rückgang von ungefähr 10% in der Weltwirtschaft, was den Transport von fossilen Energieträgern anbelangt. Insgesamt jetzt zur Lage der Straße von Hormuz haben wir jetzt den Zustand, dass wir zwei Blockaden mehr oder weniger vor uns haben. Da gibt es natürlich ganz klare Gründe, warum das so ist. Der eine ist jetzt, und wenn man ja die US-amerikanische Blockade anspricht, natürlich einmal eine Unterbindung der Öltransporte des Iran und somit eine massive Einschränkung in den finanziellen Rahmenbedingungen des Iran. Das zweite ist, indirekt Druck aufzuüben auf jene Staaten, die mit dem Iran befreundet sind und Erdöl von dort beziehen, also sind Staaten in Asien vor allem. Und das dritte ist auch ein Effekt, ein wichtiger, der vielleicht gar nicht so beachtet ist, ist die Tatsache, dass natürlich nur eine bestimmte Menge an Öl gebunkert und gelagert werden kann, auch von dem Iran. Und wenn diese Lager voll sind, muss oder wird begonnen, normalerweise Bohrlöcher zu schließen. Und das ist wiederum sozusagen ein Effekt, der sehr komplex ist und teilweise auch beim Wiederhochfahren sehr kompliziert und langfristig sein kann. Und damit tritt auch ein Effekt wieder ein, ja, den also, die USA unter Umständen erreichen
wollen. Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist die Ursache für die Blockade durch die USA, also für viele überraschend, wenn man will, dass die Blockade endet, jetzt blockieren es die USA selber. Ja. Sie wollen den Iran wirtschaftlich dermaßen schwächen, dass sie halt eben kein Öl mehr, keine Rohstoffe mehr verkaufen können, dass das Mullah-Regime aus ökonomischen Gründen
ganz genau
eingeht.
Ne? Ganz genau, weil strategisch gesehen ist es ja so, dass wir nach wie vor das Regime haben. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit des Regimes mit Waffen wirksam zu werden. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, dass sich Proxys, also sogenannte Vorfeldorganisationen, mit in den Kampf einmischen. Also Hisbollah oder Houthi-Rebellen sind dabei zu nennen. Es ist nach wie vor so, dass es ein Atomprogramm bzw. ein Programm für Raketen gibt. Also das heißt, die Umstände strategisch haben sich ja nicht geändert. Ja?
Es gibt Medienberichte, die besagen, dass insbesondere Russland jetzt profitiert eigentlich vom Iran-Krieg. Kann man das aus Sicht des Krisenmanagers bestätigen?
Ja, das ist durchaus so. Das kann sich auch jeder selber sozusagen ausrechnen bzw. mitverfolgen. Weil es gibt Berechnungen, die besagen, wenn wir $55 pro Perl haben, ist die russische Kriegswirtschaft sozusagen in der Lage, den Krieg weiterzuführen. Und wie Sie wissen, sind wir knapp oder pendeln knapp bei $100 herum. Und daher ist es ein massiver Gewinn. Man spricht derzeit von ungefähr 45 Milliarden Dollar, die sozusagen die russische Föderation dadurch gewinnt. Ja.
Vielleicht eine taktische Frage. Es gibt, das hat die Krone-Zeitung unlängst auch berichtet, in der internationalen Politik die Taktik des Madman, also des verrückten Mann. Also das heißt, man gibt sich als Verrückter aus, dem man alles zutrauen muss. Und das macht einen unberechenbar. Und der Gegner traut sich dann nicht ein Risiko eingehen und gibt klein bei, weil er eben Sorge hat, naja, das ist ein Verrückter. Wendet Donald Trump, der US-Präsident, Ihrer Einschätzung nach die verrückter Mann-Taktik an oder ist er ein verrückter Mann?
Ich möchte jetzt da nicht unbedingt auf die Person des Präsidenten eingehen, sondern vielmehr auf den Faktor, der dadurch entsteht. Das ist nämlich Unsicherheit. Und wenn ich Unsicherheit verbreite, bringe ich sozusagen Systeme in ein Problem, weil sie keine klaren und vielleicht geübten oder seit Jahrzehnten im Einsatz befindliche Lösungsverfahren und Methoden hat. Ja, das heißt, also wie begegnet man dieser Unsicherheit, ist das viel größere Problem, als wie die Tatsache, ob es von dieser Person X oder Y kommt. Ja, das ist ein Umstand, der ganz generell derzeit und vor allem in Europa massiv für Beunruhigung oder dazu beiträgt, ist eben diese Unsicherheit, weil wir in den letzten 30 Jahren mit Unsicherheit in dieser Form nicht arbeiten mussten. Ja, hat mit dem zu tun, dass sich die Europäische Union einfach wirklich gut entwickelt hat, dass wir wie oft kolportiert, natürlich auch unter einem Sicherheitsschirm der Vereinigten Staaten uns entwickeln konnten und daher mit dieser Unsicherheit und den Antworten darauf sich schwer tut. Das würde ich jetzt sagen, sollte langsam zu einem Ende kommen, weil wir haben jetzt, wenn man 2014 mitberechnet, 2016 sozusagen die erste Administration in den USA, wo man das gemerkt hat, kommen oder sollten wir jetzt nach 10 Jahren langsam dazu kommen, Antworten darauf zu finden. Und das ist ja eine große Herausforderung für Europa, weil wir für uns ein eigenes Ziel vorlegen müssen. Wir müssen eine eigene Strategie entwickeln, wie wir uns die Welt vorstellen und nicht dahin zu messen, es war so und da sollte man wieder zurückkommen. Das wird so nicht mehr passieren.
Bleiben wir noch vor Ort im Nahen Osten. Es ist ja so, dass der Iran auch verstärkt Nachbarstaaten in der Region angegriffen hat. Also Golfstaaten, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien etc. Die werden allmählich umrundet. Also es gibt dort auch tatsächlich Raketeneinschläge. Besteht eigentlich die Gefahr, dass sich das dort vor Ort zu einem Flächenbrand ausweitet, dass die dann vielleicht auch einmal beginnen zurückzuschlagen, dass die sich einschalten in den Konflikt?
Ja, das besteht durchaus und einige dieser Staaten haben das bereits dargelegt, wo ihre roten Linien sind und es ist vor allem dahingehend zu sehen, wenn Einrichtungen zerstört oder angegriffen werden, die Bevölkerung maßgeblich beeinflussen. In diesem Raum natürlich sind es Entsalzungsanlagen, die für die Versorgung mit Trinkwasser verantwortlich sein. Und wenn Sie jetzt ein Beispiel, ja, Riad ist eine 5 Millionen Einwohnerstadt, bis zu 8 Millionen, so genau kann man das jetzt nicht sagen, die müssen sozusagen von Entsalzungsanlagen und deren Pipelines in die Stadt versorgt werden. Also wenn solche Infrastruktur angegriffen wird, ist meiner Meinung nach ein Eintreten dieser Staaten sehr, sehr wahrscheinlich. Die Zurückhaltung, die bisher geübt wurde, ist einmal daraus abzuleiten, dass diese Staaten ja wissen, dass sie auch nach Ende eines solchen Krieges in der Region mit dem Iran wieder zusammenarbeiten oder in irgendeiner Form kooperieren müssen. Und sie wissen natürlich auch um den Umstand, dass es hier eine religiöse Unterscheidung zwischen Schiiten und Sunniten gibt und sozusagen hier nicht in einen religiös motivierten Krieg hineinzukommen. Also daher ist es sehr verständlich, dass diese Staaten sich so lang wie möglich zurückhalten.
Ich würde jetzt gerne vom internationalen Blick zurückkommen nach Österreich auf die Auswirkungen dieser internationalen Konflikte und speziell dieses Konflikts, eben auch Ihre Rolle im Krisenkoordinationsgremium, worauf man sich da vorbereitet. Es wird in den Medien immer wieder verglichen, und da ist halt die Frage, stimmt oder stimmt es nicht, die jetzige Energiekrise, eben durch die Schließung der Straße von Hormuz, mit der Energiekrise aus dem Jahr 1974. Damals hat es eine Ölkrise gegeben. Damals haben die Staaten in Europa auch reagieren müssen. Es wurden beispielsweise die Energieferien eingeführt, die halt dann nicht mehr abgeschafft wurden, die wir heute noch haben. Es ist auch die ganze Zeitumstellung, also Umstellung auf die Sommerzeit, ist damals eingeführt worden als Reaktion auf die damalige Energiekrise. Und ich habe mir das angeschaut, es gab so Analysen, Gemeinsamkeiten der jetzigen Krise mit der aus 1974. Es gab eine Verknappung. Damals war es eben so, dass auch Israel und die USA, ein arabisches Land, also Ägypten, angegriffen haben. Und da haben die arabischen Länder reagiert, nicht mehr an den Westen zu liefern. Es gab damals auch dieses Thema Stagflation, dass es da Potenzial dafür gab. Und es gab eben mögliche potenzielle Maßnahmen der Regierungen. Ist es vergleichbar mit dieser Krise? Also müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass wir jetzt vielleicht nicht Energieferien oder irgendwas, aber dass wir wieder reagieren müssen? Ist es von der Größenordnung her vergleichbar?
Von der Größenordnung ja, wenn die Krise weiter eskaliert. Nur jetzt ist das noch nicht relevant. Mhm. Aber wenn es zu einer Verschärfung kommt und länger anhält, dann ist es durchaus eine Option, dass solche Maßnahmen getroffen werden. Aber genau das ist die Aufgabe des Koordinationsgremiums als Kollegialorgan. Also ich darf das ja so nur leiten als Kollegialorgan, solche Maßnahmen der Bundesregierung vorzuschlagen. Und die hat als politische Entscheidungsträger sozusagen die letzte Verantwortung, solche Maßnahmen einzuleiten und zu erläutern.
Aber das heißt, wir sind noch nicht in so einer krisenhaften Situation, dass man, okay. Weil wenn man sich's anschaut, in Slowenien beispielsweise gab es schon eine offizielle Treibstoffrationierung. Also Privatpersonen durften da für eine gewisse Phase zumindest nur 50 Liter pro Tag tanken. In Italien ist nicht bestätigt, aber gab es Medienberichte, dass manche Tankstellen keinen Kraftstoff mehr haben. Und in Ungarn vor der Wahl der letzten hat der Mineralölkonzern MOL an manchen Tankstellen schon auch ein Limit vorgegeben. Muss sich, oder wie schaut die Energieversorgung, die Lage in Österreich aus eigentlich? Ja.
Dazu muss ich jetzt auch zu den Beispielen vorweg sagen, dass das natürlich von Land zu Land unterschiedlich ist. Ja, das heißt, es kann sein, dass Slowenien Maßnahmen einleiten muss, weil sie eben zu wenig Reserven haben, weil sie zu wenig Lagerbestand haben, weil sie vielleicht keine weiteren Verträge hat, den Zufluss von Rohöl oder ähnlichen Dingen hat, nicht haben. Das heißt also, das kann man schwer vergleichen, weil die Ausgangslage der einzelnen Staaten unterschiedlich ist. Grundsätzlich muss ich sagen, hat Österreich hier große Vorteile, weil wir auch eine eigene Raffinerie haben, wenn man es jetzt auf diesem Bereich
schwächert.
Und weil wir Verträge haben, auch mit der Zulieferung von Rohöl, die nicht nur, sondern mit Masse aus einem anderen Gebiet der Welt kommen. Man darf auch nicht unterschätzen.
Aus welchem Gebiet?
Das ist Kasachstan. Okay. Einen großen Teil des Rohölbedarfs bezieht Österreich aus Kasachstan.
Also das heißt, wir sind gar nicht so sehr, weil es gab Berichte, dass der letzte Tanker, der die Straße von Hormuz passieren durfte, also von Europa aus, jetzt in Europa angekommen ist. Wir sind von der Straße von Hormuz gar nicht so abhängig, sondern eher von Kasachstan.
Ja, richtig. Und wie gesagt, es ist ja so, dass auch die Welt darauf reagiert. Sie bleibt ja nicht stehen, wenn solche Entwicklungen sind. Das heißt, die einzelnen Konzerne versuchen sozusagen auch Alternativen zu finden aus anderen Weltregionen und so weiter. Was natürlich passieren kann, ist sozusagen ein leichtes Durchhängen, bis diese Verträge oder bis neue Transportrouten erschlossen sind. Ja. Aber Österreich speziell ist von der Straße von Hormuz weniger betroffen wie andere Länder.
Aber das heißt, wenn wir es durchgehen, Rohöl, also das kommt, wie Sie sagen, aus Kasachstan, das ist ja eigentlich nicht betroffen. Das heißt, da haben wir eigentlich, was so die Rohölversorgung betrifft, das wir dann selber in Schwechat raffinieren, keine großen Probleme derzeit.
Derzeit nicht. Mhm. Man kann natürlich nie sagen, weil die Region liegt ja auch in der Nähe eines anderen Konfliktes, sprich den russisch-ukrainischen Krieg, ob nicht dadurch eine Sekundärwirkung eintritt. Aber derzeit
nicht. Aber das heißt, der Iran-Krieg hat für uns eigentlich durch diese Versorgung durch Kasachstan weniger Auswirkungen?
Derzeit weniger. Der Effekt, der eintritt, und das muss man schon jetzt auch klarstellen, ist, dass andere weniger Rohöl bekommen bzw. Versorgung und daraus Störungen für Lieferketten eintreten können, die uns sehr wohl betreffen. Also es hängt ja nicht nur alles am Rohöl dran, sondern es hängt davon ab, ob wir, was ich, Gase, Schwefel oder sonst so, oder ein Produzent, der vielleicht in Großbritannien sitzt, der weniger bekommt, kann natürlich sein, dass er seine Lieferkette unterbrechen muss, weil er das nicht mehr
sicherstellen kann. Dass die uns das kasachische Öl dann irgendwie wegkaufen wollen und das
teurer
wird.
Nein, aber es kann ja sein, dass jemand in Großbritannien Produkte herstellt, die wir in Österreich brauchen, er sie aber nicht mehr herstellen kann, weil er selber nicht mehr versorgt wird. Also das heißt, das nennt man diese Kaskadeneffekte und Folgeeffekte. Und davon können wir uns, auch wenn wir weniger vom Rohöl in der Straße von Hormuz betroffen sind, sehr wohl treffen. Also das muss man schon sagen.
Okay, aber wenn wir es durchdeklinieren, jetzt waren wir beim Rohöl, wie schaut es aus mit Benzin?
Ja, das ist grundsätzlich kein Problem, weil wir zu 100% den Benzin selber herstellen. Wir bestellen 96% des Kerosins her, 56% von Diesel. Ja. Also
das heißt, wir versorgen uns selber mit dem Rohöl, das geliefert wird, mit Benzin zu 100%. Das haben wir eigentlich fast autark, würde ich das jetzt nennen. Diesel, 56% haben Sie gesagt. Und Kerosin?
So 95%.
500, also auch ja. sehr, ja. okay. Klingt eigentlich ziemlich safe. Wie ist es mit Erdgas und mit Flüssiggas?
Naja, da gibt es schon natürlich erste Einschränkungen dahingehend, dass natürlich der LNG, wenn man das so schön sagt,
also Flüssiggas,
Flüssiggas auch reduziert ist, dadurch, weil einiges aus dieser Region kommt. Da müssen auch sozusagen die Konzerne wieder nach Möglichkeiten suchen, alternative Anbieter zu finden. Ich sage jetzt einmal Nordsee oder auch aus den USA, muss man ganz offen sagen. Auch da hat Österreich, so wie beim Erdöl, einen Speichervorrat, den wir jederzeit einsetzen können. Wobei es gibt ein Grundprinzip, dass wenn man eine Reserve angreift, muss man sozusagen oder verwendet, muss man eine neue schaffen, weil man ja nicht weiß, was danach kommt. Und dazu ist es natürlich, oder die Folge davon ist, dass bei der derzeitigen Situation sozusagen die Preise, um wieder Reserven zu schaffen, natürlich extrem hoch sind, ja, weil wir jetzt einfach eine Mangellage haben und daher die Preise übersteigen.
Wie viel unseres Gases kommt aus diesem arabischen Raum, der jetzt im Nahen Osten, Straße von Hormuz, durch diesen Konflikt betroffen sein könnte?
Ungefähr 20%.
Okay, also 80% kommt von woanders, okay. Und könnte das irgendwie Auswirkungen haben, wenn die 20% fehlen?
Ja, natürlich hat das immer Auswirkungen. Ja. Also man muss aber immer eine Alternative suchen, aber keine, die direkt sofort auf die Gesamtversorgung der Bevölkerung durchschlägt. Ja, weil wir mit dieser anderen Reserve mindestens 3 Monate durchkommen.
Ja. Okay, also wenn ich es zusammenfasse, Sie korrigieren mich bitte, also wir bekommen unser Rohöl nicht aus dem arabischen Raum größtenteils, daher ist die Straße von Hormuz nicht so wichtig für uns. Wir bekommen es aus Kasachstan, daher ist eher Ukraine-Russland-Konflikt für uns wichtig, dass die Leitung safe ist. Und unter der Maßgabe, dass dieses Rohöl weiterkommt aus Kasachstan, dann sind wir beim Benzin super aufgestellt, beim Kerosin auch fast, also mit 95% sehr gut, beim Diesel 56% mau, aber auch halbwegs und beim Flüssiggas eigentlich auch, zumindest zu 80%. Ist das ungefähr so?
Ja, ist richtig, aber eins muss ich natürlich als jemand, der sich mit Krisen beschäftigt, schon dazu sagen, das ist jetzt immer eine Optimalannahme. Mhm. Ja, und es bedeutet nicht, dass das nicht auch in irgendeiner Form durch irgendeinen Effekt gefährdet werden kann. Mhm. Ja, das heißt, das ist jetzt der Normalzustand, der uns eine gute Ausgangssituation gibt. Aber es heißt nicht, dass wir Dinge sozusagen jetzt einfach hinnehmen und nichts tun müssten, wenn das eintritt oder eine Gefährdung von dort.
Okay, also wenn ich es mir jetzt geografisch anschaue, das heißt diese Straße von Hormuz aus dem Nahen Osten für uns weniger ausschlaggebend, sondern eher die Pipeline aus Kasachstan, die dann, glaube ich, über Italien nach Österreich kommt. Da gab es jetzt Medienberichte, dass schon im März diesen Jahres es Schwierigkeiten gab bei der sogenannten Transalpinen Pipeline in Italien an der österreichischen Grenze. Und jetzt ermitteln die italienischen Behörden, weil es Mutmaßungen gibt, dass es sich möglicherweise um einen Anschlag handelt. Gibt es da irgendetwas, was Sie uns mitteilen können, was Sie vielleicht schon wissen, was da der Fall war? Weil das wäre natürlich schon die Pipeline, wo das Rohöl nach Österreich geliefert wird. Das wäre für uns schon wichtig.
Ne? Also grundsätzlich ist es so, dass alle Pipelines gehören grundsätzlich einmal, und das ist fast in jedem Staat so, zu der sogenannten kritischen Infrastruktur. Das bedeutet, weil sie eben wichtig für die Aufrechterhaltung der Lebensgrundlagen sind und die werden auch einem besonderen Schutz unterzogen. Ja. Wir wissen noch nicht die Ergebnisse aus Italien und das ist natürlich auch schwierig und da bitte ich um Verständnis, dass das sensible Informationen sind, die wir natürlich nicht preisgeben können, aber es bedeutet natürlich auch, dass ein besonderes ein besonderes Augenmerk auf kritische Infrastruktur zu legen ist, nämlich ganz generell und immer. Ja. Und dazu gibt es in Österreich auch ein entsprechendes Verfahren beziehungsweise Ablaufmodelle, wo diese kritische Infrastruktur festgelegt, definiert ist und auch Maßnahmenpakete drinnen stecken, was zu tun ist, wenn die gefährdet werden. Aber es ist vollkommen richtig, Pipelines und vor allem Detail, die gehört auch zu der kritischen Infrastruktur.
Aber das heißt, dieser Anschlag, man weiß nicht, ob es ein Anschlag war, aber was immer da jetzt ermittelt wird und rauskommt, es war zumindest, es war nicht erfolgreich.
Genau.
Also es fließt das Öl weiter. Und lernt, zieht man daraus jetzt irgendwie Lehren, dass man das irgendwie stärker schützt? Oder?
Grundsätzlich können Sie daraus, davon ausgehen, dass das gemacht wird, aber sozusagen da muss ich einfach bitten, dass wir keine näheren Auskünfte geben.
Okay, aus ermittlungstaktischen Gründen vermutlich. Ja. Gut. Spannendes Thema. Vielleicht eine Frage. Es gibt in Österreich das sogenannte Energielenkungsgesetz. Also das wäre für den Fall, dass tatsächlich eine echte kritische Situation, was die Energieversorgung betrifft, eintritt. Da gibt es diese drei Stufen. Ist das richtig? Also das heißt, erstens einmal beobachten und monitoren, also aufpassen. Zweite Stufe ist dann, dass der Staat tatsächlich die Freigabe von Ölreserven regelt. Und das dritte ist dann überhaupt eine staatliche Verteilung von Ölressourcen. In welcher Stufe sind wir da momentan?
Wir sind in der ersten Stufe.
Okay.
Ja. Das ist jetzt, also ganz grob haben Sie das vollkommen richtig dargestellt. Wir sind in der ersten Stufe und die anderen sind wirklich für extreme Krisen, wo ein Eingreifen mit Verordnungen zum Beispiel in die Verteilung passieren muss, um, ich sage jetzt einmal nur ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann, Treibstoffversorgung von Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Rettung und Ähnliches, ja, oder andere eben Institutionen, die enorm für wichtig für unser gesamtstaatliches Leben sind. Und das ist aber dann schon eine sehr, sehr große gesamtstaatliche Krise, wenn diese Schritte gesetzt werden. Der Vorteil ist, bei den gesetzlichen Novellierungen, die jetzt durchgeführt werden und durchgeführt worden sind, ist, dass sozusagen, man kennt den Begriff Schubladenverordnungen. Das bedeutet, dass sozusagen alles vorbereitet ist, ja, auch schriftlich in der Form, um, wenn es notwendig ist, das ganz schnell machen zu können. Mhm. Und Geschwindigkeit ist in Krisen ja oft ein entscheidender Faktor.
Wir sind in Stufe 1, Sie haben es gesagt, also wie weit sind wir von Stufe 2 entfernt, also dass der Staat die Ölreserven freigeben muss zum Beispiel oder Lenkungsmaßnahmen treffen muss. Was müsste passieren, dass wir in die Stufe 2 eintreten?
Also Stufe 2 müsste bedeuten, dass wir, und das ist jetzt ganz generell gesagt, die Eigenversorgung dahingehend nicht mehr zu 100% sicherstellen können, in der Weise, dass man entweder Alternativen findet oder es nicht andere Anbieter gibt. Ja. Und dann hat man nur die Möglichkeit, die Reserve einzusetzen und dann könnte unter Umständen das Ganze wirksam werden. Es kann auch der Fall eintreten, dass man diese Dinge parallel laufen lässt. Das hängt aber immer vom sozusagen Umstand ab. Das kann man nicht generalisieren. Ja.
Mich würde vielleicht jetzt noch interessieren, das Gremium, den Sie vorstehen, war ja auch, das wurde eingerichtet als Reaktion auf die, also als eine Lehre auf die Corona-Krise. Damals hat es Ihr Gremium noch nicht gegeben, da wurde man kalt erwischt. Was waren denn Ihrer Meinung nach die Fehler in der Corona-Krise oder was hat man denn für Lehren gezogen und macht man jetzt besser?
Also ich würde jetzt einmal sagen, welche Lehren hat man gezogen, weil es ist natürlich schwierig, wenn man sozusagen, oder wir haben das alle erlebt, wie herausfordernd die Dinge waren. Und die Lehre aus meiner Perspektive ist natürlich zum Beispiel eine, die wir vorher schon ein bisschen andiskutiert haben. Zu Spitzenzeiten hat es in der Corona-Krise 21 verschiedene Lagebilder gegeben. Und jetzt durch das Koordinationsgremium gibt es eines. Das bedeutet, der Informationsstand ist für alle Beteiligten der gleiche und daher ist auch ein Zusammenwirken schneller und besser möglich. Eine weitere Lehre, die ich als wichtig empfinden würde, ist, dass man in Krisen den Menschen immer auch mehrere Optionen des Handelns anbieten muss. Also eine Einschränkung, nur das ist die Lösung, ist sozusagen auch als ein wichtiger Effekt aus den Lehren hervorgegangen. Und man darf auch die Menschen sozusagen mitpartizipieren lassen, in dem Sinne, dass sie auch ihre Meinung, ihr Wissen einbringen können, um die Lösung der Krise sozusagen gemeinschaftlich zu erzeugen. Und das dritte oder vierte wäre aus meiner Sicht sozusagen auch eine offene, transparente Darstellung der wichtigsten Rahmenbedingungen, um eben Verständnis zu erzeugen, warum die Dinge gemacht werden. Und das bedeutet auch, dass man auch offen sagt, ja, wir haben diese Situation, diese Maßnahme hat einen positiven Effekt erzielt, diese Maßnahme hat keinen Effekt erzielt, wie wir es uns gewünscht haben, deshalb müssen wir es anders machen. Das heißt, es sollte eine offene Kommunikation zwischen der Bevölkerung und denen, die da sozusagen agieren, passieren. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, immer alle sind wichtig für die Lösung einer Krise in dieser Größe. Ja. Das bedeutet, alle müssen mitwirken und man kann nicht sagen, dafür gibt es nur die und die müssen das lösen, sondern wenn wir von Krisen dieser Dimension reden, sind wir alle betroffen.
Also das war der Sukkus, alles verstanden, ist ein bisschen zusammengefasst. Es war vielleicht ein bisschen zu sehr von oben herab. Man hätte auch viel mehr Handlungsoptionen aufzeigen müssen und die Bevölkerung mehr zu Beteiligten machen.
Ne? Ja, aber ich möchte jetzt da sozusagen nicht sozusagen zurückschauen, beurteilen, welche Fehler oder welche Maßnahmen nicht getroffen wird, weil ich war weder in der politischen Entscheidungsfindung, noch kann ich sagen, wie die damalige Informationslage war.
Ein Thema, das die Menschen noch interessiert, ich wollte es eigentlich im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg auch stellen, wobei ich glaube, da gibt es jetzt keine unmittelbare Bedrohung dafür, aber also das heißt Blackout, Stromabschaltungen und damit auch Auswirkungen auf die Kommunikationssysteme, Internet etc. Wie ist Österreich diesbezüglich gerüstet? Wie ist da eigentlich generell die Gefahrenlage?
Ja, Blackout, also grundsätzlich, das ist vor allem eine grundsätzliche Frage, hat also jetzt nicht unbedingt einen direkten Bezug zum Iran, weil ein Blackout ganz generell immer eintreten kann. Wie Sie vielleicht wissen, ist es so, wir machen unterjährig auch immer Lagebilder zu spezifischen Themen. Und eines der Themen im letzten Herbst war auch die Blackout-Vorsorge Österreichs. Und dazu kann man grundsätzlich sagen, dass wenn man jetzt sagt, eine hundertprozentige Vorbereitung auf ein Blackout, ist Österreich sicher bei 80%. Also liegt sehr gut. Ja. Und man möchte es nicht glauben, es gibt auch Umfragen, die versucht haben zu klären, inwieweit die Österreicherinnen und Österreicher sich selber für Blackouts vorbereiten. Das ist auch bei einem sehr hohen Wert von ungefähr 80%, dass man also für ein paar Tage sozusagen auch durchstehen kann. Wobei ich generell sagen würde, und das ist auch ein Wunsch und eine Bitte, wenn sich die Bevölkerung insgesamt auf Krisen vorbereitet, also für eine Woche zum Beispiel, dass sie selbstständig diesen Zeitraum durchlaufen kann, öffnet sie damit natürlich auch der Politik und allen Institutionen, die in der Lösung der Krise arbeiten, viel mehr Handlungsfreiheit, weil die Bevölkerung eben selbst sozusagen eine gewisse Zeit durch die Krise durchkommt.
Also das ist jetzt ein Aufruf, nicht weil die Bedrohungslage gerade so ist, sich eine Woche generell auszurüsten, sondern so generell sollte man für eine Woche vorgesorgt haben, dass man eine Woche durchkommt. Ja. Was braucht man dazu? Wasser wahrscheinlich?
Ja, Trinkwasser? Wasser, Lebensmittel.
Konserven oder so?
Da muss ich sagen, da gibt es sehr gute, seriöse, ich sage jetzt einmal, der österreichische Zivilschutzverband. Man kann auf deren Homepage nachschauen, die haben Flyer. Das bedeutet, man kann sich da einfach seriös informieren, was man da so als Grundstock zu Hause hat. Dokumente, Bargeld und so weiter. Also diese Rahmenbedingungen, falls zum Beispiel der Strom nicht mehr geht und daher der Bankomat nicht.
Da gibt es ja den Begriff Prepper. Sind Sie ein Prepper oder soll jetzt jeder ein Prepper werden?
Das wäre, also für mich wäre das eine schlimme Bezeichnung, weil ich bezeichne mich als Staatsbürger mit einem Resilienzgedanken. Und der Unterschied ist, Prepper, so wie Sie es verwenden, sind ja Menschen, die sozusagen für sich selber sehr egoistisch eine Vorsorge betreiben. Wichtig wäre aber, und das gibt es in die skandinavischen Länder, die haben sozusagen den Begriff der Sicherheitsgemeinschaft. Und das, um es kurz zu erklären, das bedeutet, dass sich ein Straßenzug, ein Gebäudekomplex, wo mehrere Wohnungen sind, gemeinschaftlich sozusagen auf einen eventuellen Krisenfall vorbereiten und sich auch gegenseitig unterstützen. Das heißt also, da ist der Gemeinschaftsgedanke der im Vordergrund steht. Und das wäre wichtig, weil das kann man natürlich auf sehr großer Ebene sehen, ist gleich unser Staat. Ja.
Vielleicht eine Frage noch, doch jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Migrationsströme, also momentan gibt es dazu keine Berichte, zumindest nicht in den Medien, was mir bekannt ist. Gibt es da irgendwie mögliche Auswirkungen, dass ein neuer Flüchtlingsstrom kommt beispielsweise?
Ja, naja, wir haben derzeit 1,1 Millionen Flüchtlinge innerhalb des Raumes Israel-Libanon. Das ist natürlich eine Masse, aber die hat bisher sozusagen keine Tendenz gezeigt, sich sozusagen weiter zu bewegen und daher auch noch keine diesbezügliche Bewegung. Und aus dem Iran heraus ist es derzeit auch sehr unwahrscheinlich, weil einfach die Situation noch nicht dafür spricht. Man muss aber sagen, sollte so etwas passieren, hat die Europäische Union jetzt schon ganz andere Vorbereitungen und auch die einzelnen Staaten, die sozusagen direkt dort liegen, natürlich ganz andere Vorbereitungen getroffen, wie es 2015 als Überraschung sozusagen passiert ist. Ja.
Vielleicht noch eine Frage im Anschluss an die, ich hupfe jetzt ein bisschen herum, aber wir haben zuvor über Blackout, Stromversorgung, Kommunikationssysteme, Internet etc. gesprochen. Was heißt eigentlich auch mit einem US-Präsidenten Trump die Abhängigkeit Österreichs, was die Datensouveränität betrifft von Nordamerika? Wir haben ja Serverfarmen in Nordamerika, unsere Daten in Europa sind teilweise dort gespeichert, gelagert. Sind wir da sehr, also so wie wir vom Öl von Kasachstan abhängig sind, vom Gas aus jetzt diversifiziert, Gott sei Dank, sind wir kommunikationstechnisch von Nordamerika abhängig?
Das wäre sozusagen unwahr, wenn man das nicht sagen würde, aber es hat grundsätzlich ein Prozess eingesetzt war bei der Münchner Sicherheitskonferenz heuer und dort ist ein Wort sozusagen durchgängig durch die gesamte Konferenz sozusagen immer wieder verwendet worden, ist Autonomie, Autonomie, Autonomie. Das heißt, Europa springt jetzt in allen Bereichen, und Sie haben es erwähnt, natürlich die Abhängigkeit von Digitalkonzernen in den USA ist enorm, aber man hat diesen Prozess jetzt gestartet. Und wenn Sie das Programm Zyperns anschauen für die nächste EU-Präsidentschaft, da gibt es 5 Themenschwerpunkte und alle 5 beinhalten das Wort Autonomie. Das bedeutet aber auch, dass man das nicht von heute auf morgen lösen kann. Ja. Es hat Studien auf Ebene der Europäischen Union gegeben, wenn wir das machen würden, würden wir in etwa vollständige Autonomie, ja, 50 Jahre brauchen und mehrere Billionen Euro. So, das ist jetzt natürlich eine unvorstellbare
Größe.
Was die
Datensicherheit betrifft,
nein, oder alles ganz, zusammen? Ganz okay. Genau, von der Sicherheit über Wirtschaft, also alles zusammen. Ja. Das sind natürlich Daten, die sozusagen für einen Normalsterblichen schwer zu begreifen sind, aber das ist jetzt nicht die zentrale Frage. Die Frage ist, beginnt Europa sozusagen sich selbst autonom als globaler Akteur zu begreifen?
Ja? Müssen wir da jetzt anfangen, irgendwo in unseren Bergen, in den Alpen Löcher zu graben, Server hineinzustellen, Serverfarmen anzulegen mit Speichervolumen und Kapazität und da irgendwie die Daten selber, ich meine, wir machen ja das teilweise schon.
Das ist richtig, wir machen das teilweise schon und es gibt dazu viele Überlegungen, beziehungsweise auch eben Maßnahmen. Was natürlich auch zu überlegen ist, beziehungsweise in verschiedenen Ländern anders gemacht wird, aber in Summe machen es alle gleich. Also ich darf jetzt zum Beispiel bringen, Tschechien für Vorsorge, haben die eine eigene staatliche Agentur, ja, die verfügt über ca. 150 Millionen Euro pro Jahr, die kauft lebenswichtige Produkte für die Republik ein und hält die dann vor für eventuelle Krisen. Und das geht von Erdöl, über das wir gesprochen haben, bis zu Trockenmilch oder seltene Erden. Ja, das ist ein Ansatz. Es gibt einen zweiten Ansatz, der ist eher dem österreichischen sehr ähnlich. Das ist der finnische Ansatz, sozusagen, wo Verträge mit entsprechenden Lieferanten ausgemacht werden. In einem Krisenfall müssen sie das liefern oder vorhalten. Und Sie können sich vielleicht erinnern, es gibt in der umfassenden Landesverteidigung auch den Begriff der wirtschaftlichen Landesverteidigung. Dort ist das auch so gehandhabt worden und sozusagen wird auch jetzt wieder hochgefahren. Ja, das heißt also, Dinge, die in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind, werden jetzt wieder aktiviert, auch in Österreich.
Wir sind schon am Ende. Ich habe noch eine allerletzte Frage, aber die kann man mit drei Begriffen relativ kurz beantworten, nämlich als Abschlussfrage diese einsame Inselfrage, einen Krisenvorsorgeprofi, wenn man mit so jemandem schon sprechen darf. Die Frage, welche drei Dinge würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel?
Auf eine einsame Insel? Also jetzt lasse ich mal den
Für
Bereich.
Immer.
Ich rede jetzt nur vom Materiellen, ich rede nicht von Familie,
vom Materiellen, genau.
Ja, vom Materiellen. Und das Materielle würde umfassen auf jeden Fall meine Dokumente, ja. Obwohl die Frage ist, wenn ich auf der Insel bin, gibt es dort Kontakt, ja. Wenn das nicht der Fall ist, ist es natürlich irrelevant. Was man braucht, ist etwas, was fürs Gehirn notwendig ist. Das heißt, es kann etwas schöner sein, das kann etwas kultureller sein, das kann etwas zum Lachen zu sein. Genau, so in diese Richtung. Das zweite ist meiner Meinung nach etwas, das einen beschäftigt. Ja, das heißt also, das kann jetzt vielleicht ein Ausrüstungsgegenstand sein, um auf der Insel die Grundbedürfnisse selber herstellen zu können. Ja, das ist also, könnte ein Werkzeug sein. Und das dritte ist eine mentale Sache, nämlich sich darauf einzustellen, dass man alleine auf einer Insel ist und das Gehirn dahingehend ein bisschen trainiert, sich mit der Einsamkeit auch auseinandersetzen zu können.
Herr Generalmajor Dr. Peter Vorhofer, Leiter des Nationalen Krisenstabs, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir wie immer vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir hören und sehen uns am kommenden Donnerstag nächste Woche wieder. Vielen Dank.